und herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen, der Filmpodcast, wo sich Bushido und Sido guten Nacht sagen. Und heute mit dabei meine spirituellen Brüder im Geiste. Einmal unser Zen-Meister Udo, hallo.
Hallo.
Und an seiner Seite unser tapferer Fred.
Hi. Hi.
Und nach dieser sehr ungelenken Anmoderation, ich bin Sebastian und ich freue mich, dass wir uns heute hier versammelt haben, um gemeinsam über Jim Jarmusch zu sprechen und über Ghost Dog. Den Film, den hat heute der Fred ausgesucht. Mhm. Und Fred, magst du vielleicht uns allen mal ganz kurz sagen, was hat dich denn eigentlich dazu gebracht, diesen Film heute mitzubringen?
Jim Jarmusch ist ja so ein ganz spezielles Vehikel im Arthouse-Kino, über das wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, soweit ich das übersehen kann. Ich habe da ein sehr gespaltenes Verhältnis zu seinen Filmen, weil viele von denen mich oft nicht beim ersten Mal packen und ich in der richtigen Stimmung sein muss. So geschehen zum Beispiel mit Only Lovers Left Alive, den ich bestimmt ein, zwei Mal angefangen habe und als ich ihn dieses Jahr aber in der richtigen Stimmung gesehen habe, total drin versunken bin. Ähnlich geht's mit anderen auch. Ich habe jetzt auch wegen dieses Films heute zum Beispiel Night on Earth nochmal angefangen. Das hat auch wieder erst den kannte ich schon, hat trotzdem erst beim zweiten Mal wieder gezündet. Aber nicht so bei Ghost Dog. Den habe ich vor vielleicht 20, 25, also irgendwann in den Nullerjahren entdeckt, fand ihn gut, habe ihn noch ein, zwei Mal gesehen. Mir war, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass es ein Jim Jarmusch-Film ist, hab's gar nicht so abgespeichert. Wollte den immer wieder sehen und habe den dieses Jahr wieder gesehen und wieder für gut befunden und gedacht, da müssen wir einfach mal drüber reden. Und ihr könnt mir vielleicht erzählen, weil ich dachte, ein bisschen was werdet ihr zum Jim Jarmusch bestimmt beitragen können. Warum ich diesen Film mag und die anderen zu den anderen einen schwierigeren Zugang finde, ist der einfach zugänglicher für Jim Jarmusch. Könnt ihr das teilen, dass ihr Ghost Dog auch so gut findet oder nicht? Das möchte ich gern mit euch rausfinden.
Das ist sehr schön, denn ich werde noch kurz zwei Sätze noch ergänzend sagen, bevor ich dann gleich an den Udo weiterreichen kann. Denn mit Ghost Dog kenne ich exakt drei Filme von Jim Jarmusch. Und deswegen, also ich kann auf jeden Fall sagen, Ghost Dog habe ich jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ich hatte wenig Erinnerung dran, außer dass ich ihn damals gut fand und jetzt übrigens auch. Also ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Und was mir daran und wie gefallen hat, das können wir heute im Podcast versuchen herauszufinden. Aber der Jim Jarmusch-Experte ist aber ausgewiesenermaßen der Udo. Und kannst du uns allen ganz kurz ein bisschen was zu deiner Vergangenheit mit Jim Jarmusch sagen und wie du zu ihm so stehst als Filmmacher?
Also als Experten würde ich mich da erstmal nicht bezeichnen, aber ich habe natürlich viel von ihm gesehen und ich mag viele seiner Filme, wenn nicht sogar die meisten, die ich gesehen habe. Und ich bin daran geraten, ich glaube mein allererster war damals, da habe ich in Wiesbaden studiert, im Caligari war ich drin, in Coffee and Cigarettes. Das war so der erste, den ich gesehen habe. Und ich glaube, wenn ich mich da richtig erinnere, die haben auch so eine Art kleine Retrospektive gebracht und und den ein oder anderen Film von ihm irgendwie ausgegraben, den ich dann auch noch gucken konnte. Und ich meine mich da an so Dinge auch wie seine Frühwerke zu erinnern. Also sowas wie Stranger Than Paradise oder Permanent Vacation. Und da hatte ich irgendwie Bock. Mhm. Also ich fand Coffee and Cigarettes, der hat mich damals in dieser Zeit voll reingezogen, total erwischt. Ich fand den super interessant. Ich fand den super abwechslungsreich mit diesem episodischen Konzept, mit diesen ganzen bekannten Gesichtern, die ich sehr mag und die auch teilweise eine große Rolle für mich gespielt haben, so gerade in dieser Zeit, in denen ich den gesehen habe. Und dann habe ich mir irgendwie noch so ein paar andere besorgt. Und immer, wenn ich irgendwo in einem kleinen Kino was gefunden habe, was ich gucken konnte, habe ich das dann so hier und da und dort nachgeholt. Bin dann so durch seine großen Werke durch, also zumindest die meisten. Sowas wie Down by Law, den habe ich allein schon geguckt, um Tom Waits da drin zu sehen, der da eine etwas größere Rolle hat. Mystery Train, den ich noch gar nicht so lange so gut kenne und den ich wirklich sehr, sehr mag, weil der auch was ganz Besonderes drin hat. Night on Earth als Komödie, den ich ganz fantastisch finde, wo ich wirklich viele, viele Tränen gelacht habe, vor allem in zwei von den vier Episoden. Das ist also auch ein ganz spannendes Ding, ne, wo es nur um Situationen in verschiedenen Taxen geht, über den Erdball verteilt. Dead Man, den ich damals auch recht früh gesehen habe, weil ich ganz gerne immer die Sachen so mit Johnny Depp geguckt habe, einfach weil ich so Dinge von ihm fand ich immer spannend. Ghost Dog habe ich relativ spät kennengelernt. Früher kannte ich definitiv sein Broken Flowers, der so der Ursprung und der Kern meiner großen Liebe zum äthiopischen Jazz ist, denn da drin hat der gute Mulatu Astatke hat da ganz viele Songs beigesteuert. Also alte Mulatu Astatke Songs, die der Jarmusch da reingehauen hat, und die haben mich so dermaßen in den Bann gezogen. Ich war wirklich wie gepackt von dieser Musik. Ja, und dann die Spätphase, da habe ich versucht wirklich alles mitzunehmen, weil Limits of Control, der nach Broken Flowers kam, ist tatsächlich mein Top Nummer 1 Jim Jarmusch Film. Den liebe ich sehr, 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 weil der ist wie so eine bewegte Fotoausstellung mit wahnsinnig guter Musik und tollen Situationen. Der hat irgendwie sowas ganz, ganz Besonderes für mich. Und ja, du hast ihn schon genannt, Fred, Only Lovers Left Alive, der ist bei mir so auf der Platz Nummer 2, weil ich den ästhetisch und musikalisch, ich finde den ganz fantastisch. Gerade was Musik angeht, hat Jarmusch immer wieder ein gutes Händchen, sowohl bei der Auswahl als auch beim Mucke selber machen. Und dann die Spätphase mit Patterson, mit dem ich so ein bisschen bei meiner Erstsichtung auf Kriegsfuß stand, den ich glaube ich inzwischen lieber mag, und dem Dead Don't Die, dem meines Erachtens von allem, was ich kenne, wirklich mit Abstand schlechtesten Film von Jarmusch, der mich richtig genervt hat im Kino. War ein unglaublich tolles Wochenende, wo ich den gesehen habe, aber ein unglaublich beschissener Film. Ja, also Liebe für den Mann, großes Interesse für den Mann und deshalb spannende Wahl mit Ghost Dog. Ne? Hätte man mich jetzt gefragt, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Film gewählt. So, aber ich finde es super.
Welchen hättest du genommen?
Obwohl Limits of Control mein Liebling ist, wahrscheinlich Only Lovers Left Alive, weil ich glaube, da ist am meisten in einem Gespräch rauszuholen, würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, weil ich glaube, Limits of Control ist super geil zum Genießen, zum Sitzen, zum Anschauen, zum immer wieder einsteigen, aber unglaublich miserabel zum drüber sprechen, und das ist halt bei Only Lovers Left Alive definitiv anders. Oder ansonsten, wenn man in die älteren Sachen guckt, vielleicht im Mystery Train, da gibt's auch, glaube ich, ganz, ganz viel zu entdecken, zu besprechen und vor allem auch in mehreren Sichtungen ganz viel rauszuholen. Ja, das wären, glaube ich, sonst so die beiden, die ich zuerst gewählt hätte.
Okay, Basti, weil es bei dir so übersichtlich ist, welche zwei hast du denn noch gesehen?
Broken Flowers und Dead Man.
Und Dead Man.
Ja.
Genau, und bei Dead Man muss man natürlich fairerweise noch dazu sagen, für den habe ich 3 Anläufe gebraucht, bis ich ihn da wirklich gesehen habe.
Der ist aber auch, würde ich jetzt behaupten, zusammen vielleicht mit dem Erstling, zusammen mit Permanent Vacation. Ich glaube, das sind so die sperrigsten. So, wenn ich das beurteilen kann mit dem, was ich da so gesehen habe und wie oft ich die gesehen habe. Also ich glaube, die beiden, das ist schon ein schwieriger Einstieg.
Das denke ich auch. Das war so ein Film, der war immer gehypt, so als Geheimtipp. War auch gerade, war bei ganz vielen Leuten ganz hoch im Kurs. Und ich glaube, wenn man so ganz jung ist und das erste Mal so richtig wirklich so Begegnung mit Arthouse-Filmen hat, dann muss man sich da auch wirklich erstmal drauf einlassen. Das fällt mir natürlich heute deutlich einfacher, aber ich habe halt den Film einfach immer noch bestimmt irgendwo ganz tief unten in mein Regal noch eingeschweißt rumliegen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Vielleicht würde es ja dieser heutige Podcast ja auch was daran ändern, dass ich mir die nächsten Tage mal reinwerfe.
Aber würde ich dir, glaube ich, auch von dem, wie ich dich kenne und von dem, was du so gerne guckst, definitiv auch erstmal zu Only Lovers Left Alive und The Limits of Control raten, bevor du da irgendwie weiter zurückgehst. Weil ich glaube, da kannst du mit beiden was anfangen und aus beiden auch eine ganze Menge ziehen. Und da ist, glaube ich, der Einstieg einfach so immens leichter. Ja, vielleicht wäre das so eher ein paar Schritte rein so in dieses Werk.
Ja, Limits of Control kenne ich nicht, aber ich glaube auch Only Lovers Left Alive wird dir gefallen.
Ja, tippe ich auch.
Genau, den wollte ich tatsächlich eigentlich sogar schon als nächstes noch sehen. Der war eine Zeit lang beim Mubi drinne. Also der ist eigentlich tatsächlich als nächstes dran.
Cool.
Sehr schön. Da sind wir tatsächlich auch bei einem wichtigen Punkt. Ich würde gerne den Film schon mal so ein bisschen einordnen mit euch. Und bevor wir das tun können, brauchen wir aber noch eine kurze inhaltliche Zusammenfassung. Und Udo, du hast da was vorbereitet, habe ich gehört.
Ja, vorbereitet. Ich habe hier die DVD-Hülle liegen, wie immer. Und ich hoffe, ich das kann sie fehlerfrei vorlesen. Denn das ist, ja, stimmt. Das ist in diesem Fall nicht ganz so leicht vorzulesen, weil meine DVD hat so eine handgeschriebenen Fond hier hinten drauf. Ich gebe mein Bestes. Ghost Dog lebt über der Welt. In einer selbstgebauten Hütte neben einem Taubenschlag auf dem Dach eines verlassenen Gebäudes. Er ist ein professioneller Killer und durchwandert lautlos und ungesehen die Stadt. Wird eins mit der Nacht. Sein Leitfaden ist ein alter Verhaltenskodex der japanischen Kriegskaste, der Samurai. Als sein Leben auf dramatische Weise von einer zerrütteten Mafia-Familie bedroht wird, die gelegentlich seine Dienste in Anspruch nimmt, reagiert er streng nach dem Kodex, dem Weg des Samurai.
Ja. Da wir ja wieder, wie üblich, über wesentliche Bestandteile, Twists und Turns hier der Geschichte hier sprechen werden, die übliche Spoilerwarnung, sofern man das irgendwie wirklich bei diesen Filmen sagen kann. Ich finde nicht, dass man diesen Film wirklich spoilern kann. Wir glauben ja hier nicht an Spoiler.
Naja, also sprich nicht für alle.
Genau, aber deswegen sage ich es ja extra nochmal, also das ist jetzt sozusagen hier der letzte Stop und ansonsten sprechen wir jetzt hier frei von der Leber über diesen Film. Und das ist ein guter Einstieg, vor allem du hast die wichtigsten Themen in dieser Zusammenfassung ja auch schon fast mit verlesen, denn das Ganze ist hier so ein Genrefilm, das ist jetzt nicht so ein typischer Arthouse-Film, sondern der Ganze, da drin verbirgt sich auch noch so ein Gangster-Drama. Und Auszüge von einem Samurai-Film, das würde ich aber mal in Anführungszeichen setzen. Frage an euch, Fred, wie hast du diesen Genre-Mix empfunden? Hast du es als Genre-Mix empfunden oder hast du das einfach, das ist ein Arthouse-Film, wahrgenommen?
Ich habe das hauptsächlich als Anlehnung an die Gangster-Filme gesehen, dass das wirklich das Vordergründige ist, à la Goodfellas und so weiter. Da habe ich das Gefühl, das ist so die Grundierung des Films, die da durchscheint. Und alles andere ist dran gepappt oder damit verwoben. Und dieses Samurai-Thema ist, finde ich, wenn überhaupt ein Rahmen. Es ist gar nicht so vordergründig in dem, was man die meisten Zeit sieht, sondern da habe ich sehr diese Anmutung von einem Gangsterfilm oder eher diese von diesem einsamen Killer, dieses Motiv, was natürlich auch im japanischen Film vorkommt. Aber ja, das hatte ich irgendwie eher vermischt vielleicht noch mit so ein bisschen arthausigen Drama. Wie seht ihr das?
Kann ich gar nicht viel hinzufügen, weil ich würde das, glaube ich, so unterschreiben. Also ich sehe hier schon ganz klar dieses Independent-Kino, ne? Und Jim Jarmusch ist ja so ein Kernstück des Independent-Kino. Ich sehe halt seinen Stil da unglaublich drin, deshalb würde ich auch dieses Arthouse erstmal in den Vordergrund stellen und ansonsten genau das, was du gesagt hast, diese Vermischung, die es zwar geben mag, aber trotzdem, also das Brot ist hier der Mafia-Film, der Gangster-Film und vielleicht gibt's da noch so ein bisschen die Butter und noch so ein paar Belege, aber das ist schon der Kern, ja.
Weil du es gerade auch schon gesagt hast, Jim Jarmusch hat ja nun einen ganz bestimmten Stil. Yep. Das, was ich für mich jetzt rausarbeiten konnte aus seinem Stil, mal wirklich abgesehen von der langsamen Erzählweise, die er sich aber auch schon sehr zu eigen macht. Also man kann ihn schon erkennen, wenn man das möchte. Mhm. Der hat wahnsinnig viel Atmosphäre in den jeweiligen Szenen drin und hat immer eigenwillige Charaktere.
Ja.
Das könnte man aber auch auf einen David Lynch zulassen zum Beispiel. Das kann man aber auch zum Beispiel auf einen Wes Anderson zulassen, wenn man das möchte. Also die haben ja unterschiedliche Filme in ihrem Oeuvre, wo das halt auch zutreffen wäre. Plus bei Jim Jarmusch habe ich so das Gefühl, dass wenn es um dieses Stilisieren von langen Einstellungen geht in Verbindung mit doch schrägen Figuren, dass das so bei ihm wirklich so ganz besonders hervorstechend ist. Udo, weil ich ja schon gesagt habe, du bist heute sozusagen unser Ansprechpartner für den Herrn Jarmusch. Ist das bei den anderen Filmen auch so, die du gesehen hast?
Ja, Jarmusch hat sein Tempo. Das ist einfach so, er hat sein ganz eigenes Tempo und Timing und das meint halt sowohl, was die Einstellung angeht, aber eben auch wirklich, wenn es darum geht, wie lange wird ein Raum gezeigt, wie lange wird eine Figur gezeigt, wie lange wird Humor stehen gelassen und so. Also man kriegt plötzlich ein Gespür dafür, ach so macht er das, der hat da so sein ganz eigenes Händchen für und das unterscheidet ihn doch, wenn man mehrere Dinger gesehen hat, eben von den anderen Menschen auf dem Regiestuhl, die du genannt hast. Und ich glaube, da kommen noch so ein paar Dinge dazu, wie zum Beispiel die Art, wie er Dinge, die ihn inspirieren, in die Filme mit reinschmeißt. Weil das macht auch ein Tarantino, ne? Und es gibt viele, die das irgendwie tun. Aber ich finde, beim Jarmusch ist das so eine ganz eigene Art, mit Musik umzugehen, dass der das auf eine eigene Art einbaut. Also hier in Ghost Dog haben wir es halt, dass dieser Killer immer diese CD reinschmeißt in jedem geklauten Auto und immer auf dieselbe Lautstärke dreht. Und die Mixtur ist vielleicht aber auch noch, dass das Jarmusch nicht einfach irgendwie die Mucke nur nimmt, jetzt gerade auch wieder hier am Beispiel, sondern der kollaboriert mit dem Menschen, der die Musik gemacht hat, der holt den Menschen mit in diesen Film rein und der greift auch wirklich ein Stück weit die Kultur auf und baut das in den Film ein. Also hier in diesem Fall die Rap-Kultur, was total spannend ist, wie das hier reingebaut ist in dieses Mashup aus italienischen Mafiosi in New Yorker Umgebung mit Samurai und so und dann kommt halt dieser Rap-Charakter noch da rein. Das macht er, finde ich, anders als andere Schreiberlinge und als andere Regisseure, Regisseurinnen. Also zumindest erkennt man ihn wirklich sehr schnell wieder. Also die meisten Filme kann man sehr, sehr gut als Jim Jarmusch-Filme identifizieren, wenn man seine Sachen so ein bisschen im Hinterkopf hat und kennt. Das finde ich echt spannend. Ich glaube, da gibt's wirklich viele Gründe für. Ja.
Was ich schön finde bei dem Film ist, dass sozusagen dieser urbane Welt von Jersey City, ich hatte übrigens am Anfang gedacht, das wäre New York irgendwie, aber es ist Jersey City. Mhm. Man sieht im Hintergrund die Skyline Manhattan, ja, aber eben halt von der anderen Seite. Mhm. Aber dass da sozusagen dieses Bushido, dieses Samurai-Thema da auf diese urbane Welt einfach mal überstülpt und wie die Figuren dann halt auch damit alle auch umgehen. Das heißt also, dass dieser Samurai, der Forrest Whitaker, also der Ghost Dog, wieder durch diese Welt läuft. Das ist ja wie so ein eigener Film, den der da hat. Also das ist ja schon eine sehr skurrile Figur. Mhm. Und wie sein Umfeld auch auf ihn reagiert. Und das finde ich halt auch das Besondere. Mhm. Also das ist kein kühler, rationaler Blick auf diese Figur, sondern das wird halt ausgespielt und die Leute, die machen das einfach mit. Und ich finde das, wie die Charaktere untereinander reagieren, das ist für mich heute so einer von den größten Punkten für mich, warum ich diesen Film nämlich so mag. Denn dieses ganze Episodenhafte, was hatte ich auch schon gesagt, episodenhafte, szenenhafte, ist es ja aber eigentlich gar nicht. Ich finde, dass der Film eigentlich tatsächlich relativ stringent ist in seiner Erzählform. Ja, also, dass das 1, 2, 3 Tage sein können, maximal gefühlt, dass das sozusagen nacheinander abspielt, aber trotzdem einzelne Gespräche trotzdem wie so eine für sich geschlossene Szene einfach stehen bleiben können. Mhm. Die hätten auch zu einem anderen Tag, zu einer ganz anderen Zeit hätten die spielen können. Mhm. Und es gibt auch wirklich ja nur 2, 3 Rückblicke. Mhm. Und da wäre jetzt meine erste Frage tatsächlich so an euch als erstes großes Thema, diese ganzen kuriosen Charaktere. Mhm. Ohne jetzt erstmal auf die Drehbuchstory selber einzugehen oder Struktur, sondern wie fandet ihr denn diese ganzen vielen verrückten Charaktere? Ich fange mal mit dir an, Fred.
Großartig. Ghost Dog an sich selbst, Forrest Whitaker, ist ja irgendwie auch schon ein abstruser Charakter, der aber als einsamer Held uns ja irgendwie bekannt ist und deswegen gar nicht so abstrus wirkt, wie im Vergleich die vor allem die Leute aus der italienischen Mafia. Mhm. Und da waren Szenen drin, die haben mich teilweise ein bisschen vom Charme an die skandinavischen Filme erinnert. A la so Adams Äpfel, ich weiß gar nicht, dänische Delikatessen, irgendwie so eine ganz bestimmte absurde Art Charaktere darzustellen. Es hat irgendwie die Gewalt gefehlt, aber so dieses Absurde, als sie dann anfangen, auf einmal zum Beispiel Elchlaute nachzumachen oder so am Tisch, es ist einfach, das ist durchaus genau mein Humor, dass so aus dem Nichts raus in einem Film, der echt die meiste Zeit eher langsam und ruhig ist, auf einmal so eine total abstrusen, skurrilen Szenen kommen oder mit diesen rassistischen Bärenjägern, wo der diesen ganz komischen die ganz komischen Dialog da führen. Das am Schluss, das ich mir, das ist mit einer der Punkte, die mir an dem Film auch sehr gut gefallen haben. Dass mir das Bett, in das der Film gebettet ist, gefällt mir. Und dann, dass der so auf die Art und Weise ausbricht, finde ich großartig.
Und Jim Jarmusch Filme, die drehen sich ja immer um Außenseitertypen, ne? Das zieht sich durch sein Werk total durch und das zieht sich halt auch hier in explizit diesem Film total durch. Und ich glaube, das ist das, was die Personen auch so charmant macht. Das sind alles irgendwie greifbare Außenseiter, die alle super markig sind, die ihr super eigenes Ding haben und einen völlig starken Wiedererkennungswert haben, ne? Auch das kleine Mädchen, das irgendwie super cool ist und der Eisverkäufer und ne, selbst diese Rapper im Park, die man eigentlich nur einmal da kurz zu sehen bekommt und so, aber die haben alle irgendwie was super Eigenes, eine eigene Art, sich zu bewegen, irgendwelche Eigenheiten, sich zu benehmen, zu sprechen und da ist Jarmusch, glaube ich, ein wahnsinnig guter Beobachter von solchen Außenseitergestalten und hat da eine ganz, ganz große Liebe für solche Charaktere und schreibt den Menschen ganz viel mit rein, was sie an die Hand kriegen. Ich weiß gar nicht, ob er sie so freidrehen lässt, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie er als Regisseur so agiert, aber definitiv, er hat dann super Händchen für Charaktere, für so einen Film stark zu formulieren und dann eben auch wahnsinnig gut zu besetzen. Also oft, glaube ich, sind wirklich die Leute ausgewählt und ihnen ist das Ganze so auf den Leib geschrieben, dass sie da wirklich auf dieser Bühne komplett agieren können.
Das hatte ich gelesen über Jim Jarmusch, dass er das direkt auch so macht. Wohl angeblich, dass der erst Schauspieler auch im Kopf hat und dann die Filme drumherum schreibt, häufiger mal.
Ich kann da eine kleine Anekdote liefern, wie dieser Film hier entstanden ist. Das gibt vielleicht gerade, was Ghost Dog angeht, so ein bisschen einfach eine Grundlage für dieses Thema. Und zwar, Jim Jarmusch hat vorher, bevor er Ghost Dog gemacht hat, so einen Konzertfilm gedreht. Ich glaube, wie heißt der? Year of the Horse heißt er, glaube ich. Der ist gedreht, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf Super 8 Material. Und der war immer irgendwie in so einem Labor drin, ne, für Super 8 Material und hat das Zeug da so entwickeln lassen und so. Und hat dort zum ersten Mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, Forrest Whitaker getroffen. Und die sind ins Gespräch gekommen. Und die haben sich unterhalten und wie das so oft ist, sagte Forrest Whitaker irgendwann sowas wie, boah, wir sollten echt mal irgendwie zusammen mal einen Film machen irgendwie und ich hätte da mega Bock drauf und ich glaube, Jarmusch war Whitaker super sympathisch, ich glaube, der fand den super authentisch und er hatte sofort irgendwie ein Bild im Kopf und hat diese Idee dann mitgenommen, hat diese Begegnung mitgenommen und hat quasi aufgrund dieser Begegnung mit diesem Mann und dieser Idee und diesem gemeinsamen Sympathie befinden und einfach dieser Begegnung hat er dieses Ding überhaupt erst geschrieben und hat dann so diese ganzen Versatzstücke, die er gerade zu dieser Zeit, und das macht er ganz oft so, die Dinge, die er gerade zu dieser Zeit super spannend findet und super interessant findet. Er war da gerade total drin in diesem Mafia-Kram und Gangsterfilme und super drin in dieser Samurai-Kultur, ne? Also irgendwie fernöstliche Kultur und Literatur und dann gleichzeitig aber auch Rap-Musik und super fasziniert vom Wu-Tang Clan und The RZA und allen Konsorten und hat all diese Puzzlestücke genommen und das auf diese Begegnung mit Forrest Whitaker draufgepackt und bumm, war dann Drehbuch und dann dieser Film. Er schreibt das dann wirklich auf den Leib. Zumindest in diesem ganz konkreten Fall Forrest Whitaker auf dem Leib. Bei den anderen Figuren ist das eine Frage, ob das bei allen irgendwie so der Fall ist, aber zumindest da, er hat da ein super Händchen für, um da drauf zurückzukommen. Mhm. Ne? Dann wirklich diesen Personen, die da agieren, die Bühne zu geben, die sie brauchen, um richtig atmen zu können.
Das ist ziemlich cool, weil mein nächster Punkt wäre nämlich gewesen, nämlich diese Drehbuchstruktur und wie der das gemacht hat und vor allen Dingen diese ganzen Figuren. Denn die Charaktere, die finde ich, die sorgen, also die sind eigentlich der Dreh- und Angelpunkt des Films und die eigentliche Struktur vom Drehbuch ist ja relativ simpel.
Ja.
Und würde das jetzt meinetwegen ein 80er-Jahre-Actionfilm gewesen wäre, der wäre ja nach 45 Minuten wäre er ja durch. Und der Film ist wirklich getrieben von diesen einzelnen Charakteren und in dem Fall, ich würde auch sagen, von dem alter Ego von Jim Jarmusch, der gespielt wird von Forrest Whitaker. Und ich kenne das selber halt auch, wenn man wirklich eine Figur im Kopf hat, in die man sozusagen entwickelt hat, die ja ein Teil der eigenen Identität ist, dann fällt es einem natürlich leicht, sozusagen die Welt drumherum zu schreiben und natürlich halt auch sie in merkwürdige Situationen halt reinzubringen. Und diese ganze Mafia-Welt, die ist ja schon super merkwürdig. Merkwürdige Hierarchien. Selbst dort gibt es merkwürdige Formen von Rassismus, wenn sich dann die Sizilianer dann mit den Napoleonern dann untereinander anfeinden oder dann kommt noch sogar noch die Iren noch mit dazu, bis hin zu mexikanischen Mafia und all so eine Sachen halt. Also da passiert ja da schon eine ganze Menge. Das ist ja nochmal ein eigener Mikrokosmos, also sozusagen ein gefundenes Fressen, wenn ich nach verrückten Charakteren suchen kann. Und dann natürlich auch noch in so einer Großstadt, die an New York angrenzt. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist ja Jersey City jetzt auch gerade kein einfaches Pflaster. Mhm. Also Kriminalität und Gewalt ist also wirklich an der Tagesordnung gewesen, zumindest im Zeitpunkt der Dreharbeiten. Und die haben ja auch live on location dort gedreht. Mhm. Kurzer Einschub. Genau. Da finde ich schon, da merkt man halt, dieses Drehbuch, das lebt und atmet wirklich durch diese Figuren. Deswegen ich das auch mit an Anfang bringen wollte. Mhm. Und Frage allgemein, wie funktioniert für euch Forrest Whitaker als Samurai? Also er hat das ja für sich entdeckt. Ich gebe ganz kurz was vorweg. Der Film behauptet das einfach, dass er sich wie ein Samurai fühlt und dabei bleibt es bei mir auch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er sich in irgendeiner Art und Weise wirklich wie ein Samurai verhält. Er glaubt daran, aber der Film nimmt sich aber so viel Zeit, uns so diese Illusion aufzuzeigen, aber irgendwie will das nicht so ganz funktionieren. Wie so ein Traum von jemand, aber das. Wie seht ihr das? Ich fang bei dir an, Udo.
Finde ich hier total skurril, ne? Also ein Samurai, so wirkt er überhaupt nicht. Und auch nicht von seiner ganzen Lebensart und so, sondern er wirkt eigentlich wie wirklich ein totaler Außenseiter, der irgendwie in die Rolle eines Profikillers geschlüpft ist, wo man auch erstmal das Ganze irgendwie erleben muss, um es ihm abzukaufen. Und irgendwann kaufe ich ihm das auch ab, ne? Aber das ist halt, also auch, er wirkt erstmal einfach wie so ein Typ, der auf dem Dach wohnt. Und aber dann kommt diese ganze Philosophie dazu, dann kommt diese ganze Lebensart dazu, dann kommt dieser Kodex mit dazu und seine unglaubliche Prost, seine unglaubliche Liebe zu den Tieren und so weiter. Also da kommen unglaublich viele Versatzstücke dazu, die diesen Charakter immer größer und immer runder machen. Und dann noch so sein Umgang mit Menschen und so weiter. Aber um auf die Frage zurückzukommen, erstmal als diesen Samurai, man hat bei dem Wort was anderes im Kopf und nicht das, was Forrest Whitaker hier ist. Aber er lebt nach seiner eigenen Vorstellung und Idee, die er sich offensichtlich durch die Literatur aufgebaut hat und hat so seine eigene Version eines Samurai, die er verkörpert. Und das ist wieder was man jetzt auch auf das Werk von Jarmusch übertragen kann. Jarmusch macht mit seinen Filmen ganz oft seine eigene Version von etwas, von Genres, von Ideen, die es woanders schon ganz anders gibt. Und seine Version davon sieht halt völlig anders aus, ne? Wenn ich mir seine Version von einem Vampirfilm angucke oder seine Version von einem Westernfilm Dead Man oder seine Version von einem Episodenfilm oder was auch immer. Er hat da so seine Art, das zu tun. Und interessanterweise, du hast es Alter Ego genannt, Forrest Whitaker macht das hier auch so. Der nimmt sich diese fernöstliche Philosophie, diese Leitfäden, diese Gedanken, diese mentalen Anreize und macht so seine Version eines Samurai daraus. Und das finde ich mega gut. Das gefällt mir richtig gut, weil es nicht das ist, was ich unter Samurai verstehe, aber ich sehe genau, was er drunter versteht. Und das finde ich total schön spürbar. Fred.
Da kann ich ja kaum noch was dazu sagen. So ähnlich sehe ich das auch. Nicht so gut elaboriert hätte ich das ausdrücken können. Ich fand jetzt den Gedanken, den du da aufgeworfen hast, Basti, den hatte ich so eigentlich noch vorher noch gar nicht. Ich habe mich gerade gefragt, wiefern das oberflächlich von uns ist, quasi, dass da kein Samurai drin zu sehen oder ob das irgendwie kriteriengeleitet ist. Wenn ihr wisst, was ich meine. Man hat ja so sein Bild von Samurai im Kopf und ein bisschen gehört natürlich erstmal das Japanische dazu. Dann habe ich was Ritterhaftes im Kopf und nicht jemand, der auf dem Dach lebt. Aber warum kann er kein Samurai sein? Gibt es nicht auch irgendwie die sieben Samurai sind von Dings da Muster, Kurosawa, den habe ich leider noch nicht gesehen. Aber sind das nicht auch eher Outlaws zum Beispiel? Also kann ein Samurai nicht auch ein Einzelgänger sein? Weiß ich zu wenig, ob wir da, ob ich jetzt, habe ich kurz überlegt, ob wir das, nicht einfach aber, uns vor den Kopf stößt quasi und sagt so, kann es nicht einfach ein Samurai sein?
Nein, der traditionelle Samurai, der steht ja wirklich im Dienste seines Herren,
genau, so
was der Film hier ja auch proklamiert. Das tut er ja eben halt auch. Das wird ja nachher auch gleich nochmal ihr Thema sein, ob das tatsächlich auch wirklich so ist. Auf jeden Fall ist das eins der Merkmale. Und der steht halt ein und wird eben halt auch in Krieg geführt. Und ansonsten hat er diesen Bushido-Kodex, also diese sieben diese Prinzipien, die die haben, also Gerechtigkeit, Mut, Mitgefühl, dann Respekt und Höflichkeit, dann Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, Ehre und zum Schluss Loyalität. Das sind sozusagen diese sieben Prinzipien. Da hangelt der sich als Figur natürlich schon lang. Also wenn man das so will, ist das per Definition, wäre das schon ein Samurai. Es geht bloß darum, ob der Film uns das zeigt, ob uns das Forrest Whitaker zeigt. Das meine ich halt einfach, weil er führt ja eigentlich eher das Leben eines Eremiten.
Eines Ronin. Ist es nicht dann der Ronin?
Das sind die ausgestoßenen Samurai halt. Das wird aber hier in dem Film nicht erwähnt. Und auch wenn Rashomon zum Beispiel mehrfach zitiert wird, das steht in einem anderen Zusammenhang. Also ich finde es lose angelegt, aber ich glaube nicht, also ich war nicht mein Gefühl, dass das wirklich auch nur ansatzweise mit einem Samurai irgendwie zu vergleichen wäre.
Bei mir.
Aber rein auf einer poetischen Ebene kann ich das nachvollziehen. Also das geht schon auf.
Genau, also irgendwie lebt er wie ein Samurai und ist dadurch irgendwie einer. Aber gefühlt habe ich das auch nicht im Film. Hat bei mir das eher Vergleiche zu ähnlichen Filmen getriggert, wo eben auch Menschen, also Rollen, die eben auch so wie Auftragskiller oder irgendwas in dieser Schiene angelegt sind, wo die sich auch einen spirituellen Überbau zusammengesammelt haben, um da drin zu funktionieren oder um ihren Kodex zu haben. Also für mich war das mehr eine Anlehnung an schon gängige Arten, so einen Killer oder so einen einsamen Wolf darzustellen. Und so hat sich das für mich angefühlt, also als wenn er nicht ein Samurai wäre, sondern einfach so, wie einer sein möchte und sich das seine Traumwelt so zurechtgelegt hat und versucht, danach zu leben.
Kleine Randnotiz an dieser Stelle noch, was ich sehr spannend finde, ist, Jarmusch hat ja noch einen zweiten Film mit einem Profikiller als zentralen Punkt und das ist halt Limits of Control und interessanterweise wird hier der Profikiller gespielt von dem Mann, der bei Ghost Dog den Eisverkäufer spielt. Also Isaac, ich weiß nicht, wie das genau ausgesprochen wird, Bankole, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Mann, der häufiger in Jarmusch Schaffen auftaucht und interessant auch, ob es da vielleicht, das müsste ich mal irgendwann analysieren, wenn ich Limits of Control auch nochmal gucke, ob es da irgendwie Querverweise gibt, ob es da noch weitere Schnittmengen gibt zwischen diesen beiden Filmen. Ich habe die nie nah genug zusammen gesehen. Genau.
Wir haben im Vorgespräch schon etwas festgestellt und etwas herausgefunden. Und zwar wird in dem Film hier sehr häufig von Rashomon berichtet, nämlich das Buch wird dir die ganze Zeit rumgereicht. Und wir haben überlegt, in welchem Zusammenhang das steht, bis uns dann ein kleines Detail bewusst geworden ist. Udo, was ist uns denn aufgefallen?
Magst du vielleicht nochmal ganz kurz, auch für die Menschen da draußen, aber auch für Fried und mich, weil du bist der Einzige, der Rashomon wirklich gesehen hat. Kannst du so in ein, zwei Sätzen kurz mal zusammenfassen, worum es geht und dann gehe ich auf den Punkt ein, nachdem du fragst?
Genau. Und zwar in Rashomon treffen sich bei so einem großen Regenguss, treffen sich drei unterschiedliche Leute unterschiedlicher Kasten und die berichten von einem Verbrechen, das im Wald stattgefunden hat und jeder sozusagen aus seiner Perspektive. Und das heißt, wir haben sozusagen drei Perspektiven auf eine tatsächlich stattgefundene Sache und in dem Film geht es, wenn man so will, um die echte, richtige Wahrheit, die gibt's sozusagen nicht, sondern es gibt nur verschiedene Perspektiven auf diese Wahrheit und da spricht man auch von dem sogenannten Rashomon-Effekt.
Den hat sich hier nämlich Jarmusch, glaube ich, auch in gewisser Weise, hat sich da ein bisschen was von mit rübergenommen, weil er das als Werk ganz inspirierend fand und hat das in Ghost Dog mit eingebaut. Nämlich gibt es die Szene, wie wie der Mafiosi mit, also der quasi der Auftraggeber und eben auch ja der wie habt ihr das genannt, der nicht der Boss von Ghost Dog ist, sondern der, wie nennt sich das bei den Samurai?
Der Herr,
ganz genau, richtig, im Endeffekt das. So, und die hat nämlich eine Begegnung, als Ghost Dog noch was jünger war, durch Ghost Dog ist da in Bedrängnis gekommen und wurde zusammengeschlagen und mit einer Waffe bedroht und so. Und in dem Film ist dieses Ereignis zweimal zu sehen, und zwar einmal aus der Erinnerung von Ghost Dog und einmal aus der Erinnerung von Louis, also diesem Mafiosi. So, beide haben eine Erinnerung daran, die Szenen sind jeweils sehr kurz, aber es gibt eben Unterschiede in dem, wie diese Erinnerung gezeigt wird. Und mir ist das die ersten Male, die ich diesen Film gesehen habe, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Das ist mir genau jetzt in dieser Begegnung aufgefallen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, hier ist sowas, irgendwas ist ja komisch, irgendwas ist ja anders. Mhm. Dann habe ich gesehen, oh, in dieser einen Erinnerung, da ist dieser Gangster mit der Knarre, der Ghost Dog zusammengeschlagen hat, Ghost Dog liegt auf dem Boden, der hat diese Knarre in der Hand und Louis kommt halt eben dazu und fragt, was da abgeht und sowas, und in der ersten Erinnerung dreht er sich um mit der Knarre, das ist die Erinnerung vom Louis, und wird dann erschossen von Louis. Also eine Bedrohungssituation, wo Louis sich bedroht fühlt. Aber später sehen wir die Erinnerung von Ghost Dog, und die sieht eben anders aus. Und in dieser Erinnerung ist die Waffe gar nicht, der Mensch mit der Waffe dreht sich da nicht um, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, so habe ich es in Erinnerung. Mhm. Sondern der Mann bleibt stehen und legt halt auf Ghost Dog an und ist kurz vorm Schießen und wird in dieser Erinnerung dann von Louis erschossen. Also als eine Art helfender Akt, als eine Art Rettung. Und also da unterscheiden sich diese beiden Ereignisse in der Erinnerung unserer beiden wirklich wichtigen tragenden Figuren hier. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Und anscheinend auch diese eine Verbindung, die es zum Werk Rashomon überhaupt gibt in diesem Film.
Mhm. Weil ansonsten gibt es da keine weitere Überschneidung. Aber das macht natürlich hochgradig Sinn. Und ich hatte es auch schon erzählt, also mir ist es beim Sehen jetzt nochmal, also irgendwas war merkwürdig. Mhm. Ich habe es aber übersprungen, aber da war so ein Bauchgefühl da, okay, irgendwas war jetzt gerade anders, aber vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Mhm. Aber schön, dass du das nochmal dazu gesagt hast, weil dann macht das natürlich schon hochgradig Sinn, dass die vor allem auch dieses Buch dann halt auch hin und her reichen. Mhm. Und
ja, da hat Jarmusch irgendwie für alles, was er hier so reinschmeißt, seinen Grund. Und ich fand interessant, auch im Vorgespräch hatten wir kurz darüber gesprochen, das mag ich gerne aufgreifen, diesen Punkt mit, was sagt das denn dann überhaupt über die Beziehung zwischen diesem Herrn und diesem Samurai dann aus? Mhm. Fred, du hast da ein paar interessante Gedanken zu. Möchtest du die mal kurz formulieren?
Der Grundgedanke, durch den Film zieht sich ja durch, dass Ghost Dog zu Louis für sein, im Englischen sagt er Retainer die ganze Zeit, dass er wie beim Samurai eben Louis der Dienstherr ist und dass er sich ihm verpflichtet fühlt, zurückgehend auf genau diese Rettungsgeschichte. Und so wie in dem ganzen Film Kommunikationsprobleme stattfinden, ist es dann hier natürlich auch spannend, wenn Forrest Whitaker als Ghost Dog die Situation so wahrgenommen hat, dass er die ganze Zeit selbst bedroht wurde und Louis ihn errettet hat, und er ihn dadurch eben als sein Dienstherrn angenommen hat, während Louis die ganze Zeit davon ausgeht, dass der Gangster sich zu ihm umgedreht hatte und Louis bedroht hat, er sich also nur gewehrt hat, und diese Situation, dass Forrest Whitaker ihm da untertan ist, eigentlich ungerechtfertigt sein müsste aus seiner Sicht, da er ja nur sich selbst verteidigt hat und ihn gar nicht so selbstlos gerettet hat. Und das ist auch ein sehr interessantes Kommunikationsproblem, wo mal drüber reden ein paar Sachen ganz anders aufgelöst hätten in der Lebensgeschichte von beiden.
Ja, und so ist halt Kommunikation und dieses Aufeinanderkrachen von Unterschieden ist ja halt auch so ein absoluter Mittelpunkt dieses Films, wo immer wieder Dinge aufeinandertreffen, die halt unterschiedlicher teilweise nicht sein könnten oder die halt eigentlich, wo man von außen erstmal denkt, boah, das funktioniert doch irgendwie gar nicht zusammen. Und da denke ich jetzt, da denke ich jetzt zum einen vielleicht an die sprachlichen Dinge, Fred, du hast das gerade schon angedeutet. So zum Beispiel, ne, der Hauptbeispiel wäre da definitiv Forrest Whitaker, also Ghost Dogs bester Freund, mit dem er sich da im Eiswagen immer trifft und der eine spricht eben nur Englisch und der andere spricht eben nur Französisch und die beiden verstehen einander überhaupt nicht und haben aber trotzdem eine wahnsinnig schöne Basis. Aber es gibt auch andere Beispiele. Mhm. Alleine wenn ich diesen Mafiosi hier von, wie heißt der Mann? Henry Silva heißt der Schauspieler, ne?
Henry Silva.
Genau, richtig. Wenn ich mir den da so angucke, wie der vor diesen Comics sitzt, das ist für mich auch so ein totaler Clash, wenn da so ein ausgetüftelter Mafiosi-Boss irgendwie da sitzt und in die Glotze guckt und dann solche Kindercartoons guckt. Das finde ich total spannend.
Also ich fand das tatsächlich auch wirklich mit einer Bestätigung, dass das Hauptthema des Films Kommunikationsprobleme sind. Also nicht nur dieser Clash, sondern auch wirklich die Kommunikationsprobleme. Denn der Henry Silva, also der Mafioso, der ist ja unfähig, irgendwie ein vernünftiges Gespräch mit seiner Tochter oder mit irgendwelchen anderen Leuten zu führen. Ja. Der hat entweder Leute dafür da, die das machen, aber er selber macht's nicht. Und schaut dann dafür halt Cartoons. Das ist so ein Ding. Dann hast du schon gesagt, der Haitianer, dieser Eisverkäufer zum Beispiel, wäre noch so ein Ding. Mhm. Und das andere Ding war, oh scheiße, was hat es mir gerade noch, da war gerade was, scheiße, jetzt ist es weg. Mist,
passiert.
Aber ich finde, ja, fällt mir noch ein.
Kleine Randnotiz, ist euch aufgefallen, dass diese Comics ganz oft so ein Foreshadowing auf das, was passieren wird in diesem Film ist?
Nicht direkt. Ich hätte es erwartet, aber ich habe es verpasst, immer das genau in Augenschein zu nehmen.
Ja, ich muss da beim nächsten Mal auch noch genauer drauf achten, aber mir ist es dieses Mal auch zum ersten Mal, ich habe den zum ersten Mal mit so einem analytischen Blick geguckt, anstatt mit meiner Jim Jarmusch, ich lass mich in die Ästhetik und sowas reinfallen Brille. Ich habe da diesmal ein bisschen anders drauf geguckt und da ist mir dieser eine Comic aufgefallen, wo, ach, ich weiß nicht mehr, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, da geht so eine Knarre durch so ein Abflussrohr so durch und schlängelt sich da durch und schießt dann auf irgendwen. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, kurz danach kommt halt die Szene, wie der Profikiller Ghost Dog diesen Mafioso genau auf diese Art und Weise abmurkst, wo ich nur dachte, hey, Moment mal, das habe ich doch gerade in diesem Comic noch gesehen. Und ich glaube, das gibt's an ganz vielen Stellen in diesem Film. Finde ich super spannend. Also da werde ich nächstes Mal definitiv auch nochmal genauer mit der Lupe drauf achten. Aber da war so ein Aha-Effekt drin. Also auch diese Comics sind hier nicht einfach so reingestreut und sagen was über diesen Mafiosi, über diesen Mafioso aus, sondern da steckt auch noch mehr für diesen Film drin, was man finden kann. Also da auch nochmal ein Einfluss auf die Geschichte und auf das, was passiert.
Das ist korrekt. Da war ja Itchy und Scratchy war mit dabei. Es war Woody Woodpecker. Diesen Comic kenne ich sogar tatsächlich. Felix, da geht es darum, dass er, dass bei dem Woodpecker-Sketch, der mit dem Tod zusammen hungert, also der Tod und er, die hungern und die harren sozusagen aus, bis der erste von den beiden was essen kann halt. Das ist andere. Das andere ist der Itchy und Scratchy-Gag mit den Pistolen, die dann immer größer werden, sozusagen dieser Stand-off, den er da ja mit vorwegnimmt. Und noch viele andere Sachen. Also ja, das ist mir auch aufgefallen. Und das ist so ein, der versucht mit diesen Einschüben immer schon die Themen vom Film entweder vorwegzugeben oder den Grundton zu setzen. Also zum Beispiel, der hat ja, wenn er die Comics nicht hat, dann hat er immer die Schrift eingeblendet mit den Absätzen und Kapiteln von den jeweils Bushido-Texten, die dir sozusagen auch ein bisschen auf die Stimmung reinbringen und grob den Grundtenor setzen. Und da wollte ich ganz kurz mal drüber sprechen mit euch, was genau diese Form halt betrifft. Wir sind jetzt nur im Jahre 2024. Wir haben natürlich alle schon sehr viele Filme gesehen, die so eine Struktur offenlegen, also wo in Kapiteln gearbeitet wird und dann vielleicht sogar noch ein bisschen Text unterlegt wird. Ich würde sagen, Ende 90 ist das schon noch in Ordnung, das ist so zu tun. Heutzutage fühlt sich das zumindest für mein Verhalten schon ein bisschen, ich bin da ein bisschen abgeklärt. Hab's dem Film aber tatsächlich nicht. Also ich habe das dem Film abgenommen und dass es auch passt und auch gut ist. Also ich fand das jetzt nicht blöd an der Stelle. Aber ich glaube, bei anderen Filmen tue ich mich da echt ein bisschen schwer. Und ich frage euch, wie fandet ihr denn eigentlich auch dieses tonale Shifting mit diesen diesen Text einschieben. Fandet ihr das gut? Hat das funktioniert? Hat das was für den Film für euch getan? Udo.
Diese Texteinschübe, die sind für mich, wenn ich dieses Ding gucke, immer so mit das Schwierigste, weil die lullen mich immer so ein bisschen ein. Weil diese Texte, mich leider, die packen mich nicht. Die interessieren mich nicht so tief und also sie verlieren mich meist nach ein paar Worten und ich höre dann, ohne zu hören. Wisst ihr, was ich meine? Also ich höre die Worte, ich lausche gerne dieser Stimme, aber der Inhalt geht einfach einmal durch meinen Kopf, so einmal durch. Und dann freue ich mich, dass der Film weitergeht. Hatte ich schon bei der ersten Begegnung, hatte ich auch bei der letzten Begegnung und bei sämtlichen dazwischen. Das sind so die Passagen, wo ich mir denke, gut, das hätte man für mich jetzt auch anders irgendwie lösen können. Es hat Gründe, dass es da ist, aber für mich ist das so Schall und Rauch.
Genau, ist auch so. Für mich ist das, beim Anhören fühlt sich das nach komplettem ESO-Blablabla an, spirituelles Geschwafel. Und
bei Nausen sind wir.
Ja. Und da schaltet sich der Kopf einfach ab und ich habe das, das klang so, als wäre es eher, oder mutet eben so an, als wäre es ja wirklich eher Poesie als wirklich krass auf den Inhalt verweisend. Und da ich das so und so, dieses Samurai-Dingens, als eine Art spirituellen Überbau für Ghost Dog gesehen habe, wo er seine Angel gesucht hat, hat sich das für mich super gut angefühlt. Ich habe eben auch, genau wie du, Udo, nicht zugehört, sondern einfach so, ja, das ist jetzt wie Weihrauch anzünden oder irgendwie es lullt einem entein, ist so ein bisschen. Nun könnte es natürlich trotzdem sein, dass tatsächlich ähnlich wie bei den Comics, das, was da gesagt wird in umständlicher Sprache, dass es tatsächlich dem Ganzen noch eine Tiefe gibt, aber dazu kann ich leider nichts beitragen, weil ich das die Tiefe nicht wahrnehmen konnte.
So, Basti, war da Tiefe? Hast du was mitgekriegt?
Nee, überhaupt nicht. Ich hatte es ja auch schon so in meiner Einführung schon so grob angedeutet. wie gesagt, ich nehme dem Film das ab, für was es sein soll, nämlich sozusagen nochmal ganz klar die Tonalität nochmal klar ziehen. Also, dass du sozusagen auf Kurs bleibst, dass du auch tonal so ein bisschen wirklich so eingenordet wirst. Und ich habe auch das Gefühl, du sollst auch ein bisschen eingelullt werden, um diese japanische alte Tradition, diese Kultur. Die ist ja wirklich sehr stimmungsvoll. Es geht viel um Ehre, es geht viel um Ruhm und es geht um diese ganzen großen Themen. Und die könnten in einem Mel Gibson-Film in den 90er Jahren super bräsig sein oder halt einfach brutal episch oder sonst irgendwas. Und hier ist sozusagen wie so ein ganz kleines, ein kleines Insert, was eingeschoben ist. Deswegen gehe ich da noch mit, aber war inhaltlich tatsächlich ähnlich wie ihr beiden relativ schnell abgeschalten.
So, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, man mag uns das verzeihen. Wir werden eingelullt durch solche Dinge.
Genau. Was ich wiederum witzig fand im gesamten Film, und ich würde gerne mal auf diesen Aspekt Mafia-Film ein bisschen kommen, weil wir ja schon gesagt haben, wir empfinden das schon auch eher als Mafia-Film. Die Art und Weise, wie hier die Mafia dargestellt wird, finde ich eigentlich geil. Das sind halt einfach alles überalterte, übergewichtige, halbherzkranke Typen, die eigentlich nur auf den Tod warten und nichts anderes mehr übrig haben, als Intrigen zu spielen und sich gegenseitig wegzuknallen und dann rumzuheucheln.
Ja, und die meiste Zeit Langeweile haben und alle ihre Häuser verkaufen. Das ist total absurd.
Genau, also wie sind ein paar Leute, die Monopoly spielen oder so. Und das ist, ich finde das witzig, weil das ist ein schöner Kommentar, finde ich, so ein gesellschaftlicher Kommentar. Wenn man das natürlich auch sieht, dass dann der die Drecksarbeit für die machen muss, natürlich ein farbiger ist, also Forrest Whitaker. Und dass die gar kein Problem haben, für ihre eigenen Ränkespiele den eben halt auch zu opfern. Das fand ich tatsächlich ganz cool, ohne dass der Film uns das jetzt so richtig dick auf das Butterbrot schmiert oder sagt, ich muss da jetzt einen politischen Kommentar machen. Er ist aber trotzdem drinne, weil, also gerade auch durch das Erscheinen von The RZA, heißt er?
Ja, so heißt er ganz genau.
Super, mit dem erscheint, der taucht ja im Film auch auf. Und das scheint ja sozusagen wirklich so ein, wie ein, ich würde nicht sagen Gang oder Clan, aber das scheint schon so, das sind so spirituelle Brüder, die sich auf der Straße erkennen als das, was sie sind, nämlich als Samurai, was auch so diese Verbundenheit unter den POCs ja dann auch bedeutet, auch irgendwie, also das spüre ich in dem Film halt auch, dass da ganz klar so eine Verbundenheit, auch Jim Jarmusch mit eben halt der Black Community da eben halt auch da ist. Und ich finde den, wenn man, ich finde den jetzt nicht besonders zeitgeistig, sondern ich finde tatsächlich, was das betrifft, finde ich den sehr zeitlos. Frage, kam der euch zeitgeistig vor? Kam euch das auch zeitlos vor? Oder wie habt ihr diesen, sag mal, die gesellschaftlichen Kommentare in dem Film gesehen, Fred?
Der hätte für mich auch jetzt spielen können, halt ohne Smartphones, aber vom Prinzip her.
Ja,
okay. Der hätte aber auch 1979 spielen können.
Okay.
Also, ja, zeitlos trifft es definitiv. Udo, siehst du es anders?
Nee. Inhaltlich finde ich den auch total zeitlos. Ich finde den halt von der ganzen Form als Film, finde ich den sehr zeitbehaftet. Ne? Aber jetzt, wenn es wirklich um diesen speziellen Aspekt geht, da geh ich komplett mit.
Ja, aber ob der jetzt nur eine CD einwirft oder eine Kassette, ne? Also jo. Um jetzt einfach mal, na, also ich glaube, die Technik ist da jetzt an der Stelle und ja, egal, aber ja, gerade dieses Überaltern der Mafia, das finde ich halt schon geil. Und Henry Silver, der, also ich bin mir sicher, dass das erste Wahl war für Jarmusch. Also das kann ich mich anders vorstellen. Der Typ passt da wunderbar rein.
Ja, das stimmt, der ist da einfach großartig drin. Diese ganze Mafia-Struktur, ich muss mal sagen, das macht für mich halt auch einen Teil dessen aus, was für mich diesen ganzen Film so ausmacht. Und das ist halt eben die Seite des Humors. Das Jarmusch hat einen ganz eigenen Humor. Das ist kein Humor, der einen anspringt. Das ist nicht ein, da passiert irgendwas und man muss schallend lachen. Aber ich muss die ganze Zeit schmunzeln in diesem Film. Und das immer und immer wieder. Und das aus den unterschiedlichsten Situationen heraus. Eben, also du hast es vorhin erzählt, diese Gangster, das sind wirklich Idioten teilweise. Das sind herzkranke, übergewichtige Idioten, die sich da durch irgendwelche Taubenschläge ackern, um Ghost Dog irgendwie zu finden und abzumurksen und wirklich Probleme haben, die Treppen hochzukommen, Probleme haben überhaupt das richtige Dach zu finden, überhaupt totale Probleme haben mit jedem Menschen, den sie auf irgendeinem Dach da treffen und eigentlich die ganze Zeit nur Schwierigkeiten haben. Und wirklich, ich muss schmunzeln oder lachen, weil das so geil rübergebracht ist. Und das eben nicht auf so einer Slapstick-Ebene oder sowas, sondern einfach auf so einem ganz, das ist eine ganz feine Humornote. Anderes Beispiel ist vielleicht diese Einstiegsszene, wo für Ghost Dog alles so ein bisschen schief geht, dieser Auftragskill. Ich finde das schon unglaublich geilen Humor, wenn ich nur sehe, dass er da diesen Typen erschießt und um die Ecke guckt und da ist diese Frau, die Tochter von dem Mafia-Boss, und die ist völlig unbeeindruckt von dem, was da so passiert ist. Und diese Art und Weise, wie sie mit der Szene umgeht, das ist für mich schon diese Art Humor, die ich da meine, die ich in diesem Film immer und immer wieder finde. So ein, oh ja geil, das gefällt mir gut und das macht mir gerade einfach so richtig gute Laune. Das ist eine schöne Humorebene, die nicht auf die 12 ist, sondern so ganz seicht daherkommt. Und also wirklich so, dass die schwingt da einfach mit und ist nicht da irgendwie draufgedrückt. Und das liebe ich sehr an seinen Film generell und an Ghost Dog hier im Speziellen, weil das hier wirklich ganz, ganz stark drin ist, diese Humorebene. Fred, hast du den Humor, wie hast du den für dich empfunden? Wo konntest du schmunzeln? Hast du geschmunzelt?
Also schmunzeln ganz oft, auch die Stellen, wie du es gesagt hast, schallend lachen, dann bei vor allem bei diesen, ja, das ist dann doch schon irgendwie Slapstick oder so, also keine Ahnung, wo die Gangster halt total tapsig und eben komplett konträr, also da zu dem, was sie eigentlich sind, und Jim Jarmusch inszeniert es ja auch so, dass man sich an die Gangsterfilme von Scorsese etc. erinnert fühlt, finde ich. Also da kommt, die Atmosphäre ist ja ähnlich, und dann versuchen die so eine Taube im Zimmer zu fangen oder fangen an zu rappen vom Spiegel oder auch einfach so am Tisch halt vor ihren Kumpanen. Das ist großartig. Da ist es dann ein schallendes Lachen. Und ansonsten ganz viel Schmunzeln bei ganz, ganz vielen kleinen Situationen, auch einfach, weil durch die Liebe, die in dem Film drin ist, also das liebevoll inszenieren und eben zum Beispiel mit seinem besten Freund oder dann dieser dem kleinen Mädchen, das dann das die Bücher liest und dann selber zum Samurai quasi wird, das sind so kleine Sachen. Oder die ganzen Gangster-Rapper, die ja eigentlich auch so clanmäßig zusammenhängen, aber die total friedvoll sind und respektvoll miteinander umgehen und dann Ghost Dog ja auch noch so grüßen, wie auch, also nicht nur RZA, sondern auch die Rapper-Gang kommt dann ihm vorbei und sagt hier irgendwie so voll korrekt. Also er weist ihm irgendwie Respekt so und denkt so, oh, der ist da gar kein Außenseiter, denn die kennen sich doch irgendwie, haben alle eine Connection untereinander oder vielleicht irgendwie eine Geheimorganisation, wer weiß. Ja, da sind so viele kleine Sachen, die einfach schön sind. Oder wie er sich mit den Tieren unterhält. Also Kommunikation ist ja hier auch mit Tieren, ne? Brieftauben zum einen, die zum Unterhalten benutzt werden und dann wie er mit dem Hund sich anstarrt oder der Vogel, der sich auf aufs Gewehr setzt im entscheidenden Moment, wo die sich dann so anstarren und ja, das sind viele so eine schönen kleinen Schmunzelmomente drin.
Oh, mir ist auch gerade noch dieser Überfall eingefallen, den hatte ich vorher schon wieder total vergessen. Das ist so eine Szene, die flutscht mir immer durch, aber wenn ich dran denke, die ist so witzig, wie dieser ältere Mann mit den Tüten da in diesen Hof reingeht und dieser Gangster da hinten, ne, schon zum Überfall hinterherkommt und Ghost Dog da so rüberguckt und guckt, ob er da irgendwie eingreifen muss oder so, ne, schon wie zum Sprung bereit und dann dieser Kerl einfach die Tüten abstellt und den da karatemäßig völlig vertrimmt. Das finde ich so scharf, die Szene. Ja. Super.
Stimmt, genau. Genau, genau. Das sind so kleine Lacher oder Schmunzler.
Ja, ja, total. Auf jeden Fall. Basti, hat dich der Humor erwischt?
Ja, ich fand den super subtil. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der hat mich zum Schmunzeln gebracht. Ich musste nie wirklich laut lachen. Wo ich die ganzen Szenen mit den Tauben und wo die Mafiosis die ja fangen sollen, wirklich echt toll fand. Auch der Handlanger von dem Henry Silver, der schwer hört, den fand ich tatsächlich auch sehr witzig. Aber mir ist jetzt wieder mit den Tauben eingefallen, das war nochmal der dritte Punkt, der mir vor uns fehlte, wo es um Kommunikationsschwierigkeiten ging, weil die Leute ja Schwierigkeiten haben, sozusagen mit ihm zu kommunizieren. Mhm. Das geht ja nur über die Taube. Mhm. Und wenn sie ihm antworten, dann müssen sie ja auch super klein schreiben, was denen ja auch schwer fällt. Und das Fluchen dann darum wieder hat ja dann auch noch so einen Humor nach außen gelöst. Also der zieht vor allen Dingen aus diesen Kommunikationsschwierigkeiten vor allem auch ganz viel Reiz raus. Und das hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet, muss ich mal sagen. Also das war schön beobachtet. Und ja, ein wesentlicher Bestandteil dieses Films ist aber tatsächlich auch die Musik, Soundtrack von The RZA. Mhm. Das fällt einem wirklich sofort bei den ersten Momenten fällt einem das auf. Wir haben eine sehr eigenwillige Einführungsmontage auf das Dach. Mhm. Und zwar klassischerweise hat man entweder eine ganz, ganz, ganz lange Fahrt auf etwas zu oder aber wir haben die üblichen Randsprünge. Das heißt, also wir nehmen ein und die gleiche Szene aus verschiedenen Kameraeinstellungen auf und schneiden die dann zusammen. Mhm. Was macht Jim Jarmusch? Er hat die Musik, er hat ein paar Beats da drauf und er überblendet halt in verschiedene Kameraeinstellungen, wie er gerade lustig ist. Ob er nur rein oder raus fährt oder rechts oder links ist, spielt dabei gar keine Rolle. Und das Ganze wird unterschnitten natürlich mit der Taube am Anfang. Und am Anfang dachte ich mir schon so, okay, Film, was hast du vor? Was wird das jetzt hier für ein Kunstprojekt?
Welcher Student war hier am Berg?
Es hat es mir ein bisschen schwer gemacht. Also da kommt sozusagen so dieses, okay, ist das jetzt ein Filmstudentenabschlussfilm? Sagen wir mal so, für einen Einstieg ist das auch ganz cool und nach 2-3 Minuten, da geht's ja noch weiter, also es kommen die kompletten Credits ja drauf, ist man ja trotzdem drinne. Und dafür, finde ich, eben halt sorgt auch ganz besonders dieser Soundtrack. Mhm. Und meine erste Frage jetzt bezüglich des Soundtracks, wie hat er euch gefallen? Weil er ist ja tatsächlich komplett Black Music, also Rap, Hip-Hop, hin und wieder etwas Soul im Hintergrund zu hören, wenn dann mal irgendwo in der Kneipe Jazz läuft, wenn ich das richtig gehört habe.
Ja, genau.
Genau. Und da wollte ich erstmal fragen, Udo, als unser Black Music Sachverständiger, Wie fandest du den Soundtrack?
Ja, ich habe das natürlich alles mitgesungen, weil ich die Texte... Nein, ich bin überhaupt nicht drin in dieser Kultur. Ich bin überhaupt nicht drin im Rap. Und ich finde den Soundtrack super. Der zieht mich voll rein. Ich höre den gerne. Ich finde, der groovt wie Sau. Ich finde, der macht total Spaß. Der nimmt einen mit in diese Bilder. Der nimmt einen mit durch diesen Film. Der macht auch so ein gutes Stück weit das Tempo dieses Films mit aus und bringt da so eine unglaubliche Ruhe rein. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Also es ist keine Musik, wo ich jetzt sagen würde, aber da bestelle ich mir jetzt eine Kassette und zieh mir das tagelang rein. Mhm. Das ist einfach nicht so die Musik, mit der ich irgendwie viel connecte. Aber jetzt explizit, speziell in diesem Film, ganz großartig. Muss ich sagen, RZA, gut gemacht. Ich kenne mich mit ja. Wu-Tang Clan und Konsorten echt nicht doll aus, ne? Aber dieser Mann ist da so ein Dreh- und Angelpunkt und hält so diesen ganzen Wu-Tang Clan zusammen und der hat hier schon sein Händchen bewiesen und hat da wirklich was drauf. Denn also gerade für diese Art Film die perfekte Mucke.
Ich schließe mich komplett an. Ich höre privat kein Hip-Hop. Und es ist ja fast die ganze Zeit mit Sample mit Beats unterlegte Musik. Und es passt einfach perfekt. Es ist eine wunderschöne Atmosphäre. Ich mag also in Filmen, Videospielen und so weiter, mag ich das ziemlich oft. Das finde ich das sehr stimmig. Und hier ist es auch perfekt eingepasst und bringt eine super gute Atmosphäre, die gut auch zum Tempo vom Film passt. Und da einfach super reinzieht.
Mhm. Ich würde mal sagen, also von uns allen habe ich gefühlt noch weniger mit Hip-Hop und Rap als solches zu tun. Obwohl ich in den 90ern doch viele Leute hatte, die das gehört haben. Und das, was ich in den 90ern gehört habe, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also gerade die Zeit der großen Bandenkriege, als es noch wirklich die East Side und West Side wirklich noch gab, als die Leute sich noch bekriegt haben. Ich finde eigentlich ja diese ganze Umbruchphase aus den 80ern in die 90er rein. Also alles, was zwischen 86 und 93 so oder 94 vielleicht noch passiert ist in der Rap-Music, das sind wirklich so Sternstunden. Und da gibt's ganz, 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 ganz vieles tolles Zeug, was ich mag. Gerade auch, was die Texte betrifft. Die setzen sich wirklich kritisch mit der Gesellschaft auseinander. Die haben was zu erzählen. Und spätestens Mitte der 90er, aber wirklich allerspätestens Ende der 90er, wo dann auch hier in Deutschland Rap wirklich so das angesagte Ding war und jeder das halt auch hören machen wollte, wo es eigentlich nur noch um Titten und Ärsche ging und um Geld und um Status und Money, 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 muss ich sagen, bin ich inhaltlich raus. Die Musik war mir dann auch meistens auch zu oberflächlich und mir hat das einfach nichts gegeben, weil ich das immer nur mit Attitüde verbunden habe. Jetzt haben wir es hier mit einem Film zu tun, der ja eigentlich genau in dieser Zeit ja auch spielt. Die Themen könnten aber eigentlich gar nicht näher an dem dran sein, was mir eigentlich so gefällt oder was ich mochte damals auch in der Musik. Und mir hat der Soundtrack nämlich sehr gut gefallen und ich würde mir den tatsächlich sogar zulegen und vielleicht sogar nochmal das ein oder andere Ohr nochmal in The RZA auch nochmal reinhören, beziehungsweise in den Wu-Tang Clan. Denn wenn ich was weiß, dann Wu-Tang Clan wurde eigentlich überall in den Kreisen von Menschen, die ich um mich herum kenne, die Rap-Musik hören und gehört haben, verehrt. Richtig kultig verehrt. Mhm. Das war hier in den 90ern wirklich so ein richtiges Kultding. Also wenn du Wu-Tang Clan gehört hast, dann hattest du einen Plan von der Materie und hast sozusagen nicht so das Standard Fernsehgedöns halt gehört. Mhm. Und also es hat mich auf jeden Fall dazu jetzt bewogen, mich da nochmal ein bisschen reinzuarbeiten. Mhm. Finde ich wirklich echt fantastischen Soundtrack.
Das wieder, Jarmusch hat da so ein Händchen für, ne? So wie mit der äthiopischen Musik da in Broken Flowers und hier mit der Rap-Musik und so. Also das ist geil, wie der diese Einflüsse da reinbringt und auch zu einem Thema mit des Films macht, ne? Das ist bei dem Vampirfilm Only Lovers Left Alive ist das ja auch so. Nochmal in einer ganz anderen Schiene von Musik. Mhm. Finde ich super gut, dass er da wirklich ein Kunstschaffender ist, der da immer völlig am Puls von auch Außenseiter musikalischem Geschehen ist und das eben auch Außenseiter für jemanden wie mich, der ich eigentlich schon unglaublich viel in Subsparten unterwegs bin, ne? Ganz viel kleinen Kram hört, ganz viel Kram Nischenzeug hört, altes Zeug hört, was so niemals radiotauglich wäre oder sowas. Aber ich kann bei Jarmusch immer wieder Sachen entdecken, die kenne ich einfach so gar nicht. Der steckt da so tief drin. Ich erkenne da einen ganz, ganz großen Liebhaber von dieser Materie und bin da total dankbar, dass er einem solche Dinge dann an die Hand gibt, die man die man findet und gut findet und wertschätzt und wo man Bock hat auf mehr. Also viel besser geht's gar nicht. Und dann, wenn das so gut in einem Film auch noch passt und die Stimmung so stark unterstützt, Wahnsinn. Muss ich meinen Hut ziehen, wirklich vor diesem Filmemacher. Das ist eine ganz großartige Kunst, das so zusammenzuführen.
Apropos zusammenführen und großartige Kunst. Wir müssen unbedingt heute nochmal über den Look dieses Films sprechen und im Speziellen auch über Robbie Müller. Oder Robbie Müller, unser niederländischer Mann im Ausland, der hier die Bilder eingefangen hat. Das ist nicht die erste Zusammenarbeit, die er gemacht hat mit Jarmusch. Hat er auch Deadman gemacht und Mystery Train.
Ja, Down by Law auch, Coffee and Cigarettes.
Genau, also das ist sozusagen nicht zum ersten Mal. Der Robbie Müller, der war ja hier bei uns sozusagen auch schon mal Gespräch, als wir über To Live and Die in L.A. hier gesprochen haben. Das, was schon eine, wenn man sich da anschaut, was er für Arthouse-Filme so gemacht hat, war das der Film, der so ein bisschen rausgestochen hat. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, welchen Film gesehen habe, warum der so eine Sogwirkung auf mich hatte. Und ich bin dann irgendwann noch gekommen, das Ausspielen der Szene mit den Darstellern und dem Schauspiel auf jeden Fall, aber auch die Kameraarbeit. Ich finde diesen, Achtung, in Anführungszeichen, sehr naturalistischen Look, der ja trotzdem wahnsinnig gekünstelt ist, ja, weil man muss das Licht ja künstlich setzen, damit es aussieht, als wäre es echt, was merkwürdig ist, aber da ist Robbie Müller wirklich ein Meister drin. Mir würde jetzt vielleicht noch maximal Roger Deakins einfallen, der so einen ähnlichen Kamerastil hat, aber bei Robbie Müller habe ich immer das Gefühl, dass der noch ein bisschen, wie kann ich sagen, der ist irgendwie anders an den Personen dran. Vielleicht so. Und ich wollte erstmal euch fragen, wie habt ihr denn die Kameraarbeit beziehungsweise allgemein so diesen Look von diesem Film wahrgenommen? Fangen wir mal bei dir an, Fred.
Mit meinem beschränkten Vokabular hatte ich das Bild als sehr rau oder etwas kühl und minimalistisch empfunden. Ziemlich oft etwas flach und trotzdem wunderschön. Und ich kann nicht genau beschreiben, was der da macht. Es sind nicht bei den Einstellungen von der Bildaufteilung nicht irgendwelche Sachen, die krass sind, aber immer trotzdem schön. Aber auch nichts, wo sich so aufdrängt, oh krass, wie der das da gestaffelt hat oder so. Es wirkt nicht besonders gut ausgeleuchtet im Sinne von irgendwie besonders künstlerisch, sondern aber auch nie schlecht ausgeleuchtet. Oder belichtet. Und da könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen und das in mehr Worte fassen und gucken, ob das auch stimmt. Aber diese eine gewisse Einfachheit, oder so wie du sagst, so naturalistisch und trotzdem Schönheit. Das mit dem nah dran kann auch sein, das hätte ich jetzt gar nicht so analytisch feststellen können.
Kameraarbeit finde ich hier total schwierig zu bewerten. Erstmal muss ich dazu sagen, ich habe hier so eine DVD-Version und ich glaube, ich kenne auch nur genau diese DVD-Version und die hat erstmal so einen recht fürchterlichen digitalen Look, die glaube ich an dieser DVD liegt. Ich müsste da mal eine andere Kopie sehen, ich müsste da mal eine schöne Kino 35mm Kopie sehen oder sowas, um da mal eine ernsthafte Beurteilung irgendwie geben zu können. Was ich aber sagen kann, ist, dass Robbie Müller ein wirklich toller Mann ist, der Bilder super einfangen kann. Ich gebe Fred völlig recht mit der Beleuchtung. Das ist manchmal etwas flach, das ist nicht so künstlerisch. Aber es gibt eben auch diese Ausnahmeszenen, wo das unglaublich gut aussieht. Wie zum Beispiel diese Meditationsschwertszene auf dem Dach oder so. Ich finde generell, die Szenen auf dem Dach sind teilweise wirklich wunderschön. Und auch was Bildaufteilung angeht, hat Müller da ein ganz gutes Auge und hat hier wirklich eine tolle Arbeit abgeliefert. Da gibt's ganz viele Momente, die ich mag und auch dynamische Momente. Was mich immer einen Ticken rausreißt, ist, das ist auch so ein bisschen 90er. Ich weiß, was sie da machen wollten. Durch diesen Wischeffekt, der da drin ist, ne? Dieses, ich weiß nicht, so eine Art, du kannst es gleich besser ausformulieren, so eine Art Underframing, wo halt einfach so diese Frames ineinander wischen. Damit soll dieses Samurai-Ding halt ausgedrückt werden. Das soll auch was Dynamik reinbringen, aber das ist halt für mich so auf die Fresse 90er. Da habe ich einen Hauch Schwierigkeiten mit, weil ich das einfach visuell nicht so gern mag. Das trifft nicht meinen persönlichen Geschmack. Aber dennoch passt es in diesen Film rein. So, ich verstehe das. Ich weiß, was das da soll. Aber da hätte ich mir vielleicht so ein bisschen was anderes gewünscht. Aber grundsätzlich, ich mag vor allem diese starken Momente auf dem Dach und so, so, wo auch wirklich das Licht, das natürliche Licht auch sehr, sehr schön zur Geltung kommt, wo auch die Umgebung und die Farben unglaublich schön zur Geltung kommen. Aber also ich hab Schwierigkeiten einfach wegen dieser DVD-Kopie durch diesen digitalen Look und dann noch mit diesem krassen 90er-Einschlag. Also wenn ich Kritikpunkte anbringen muss, ich habe ja vorhin schon einen gebracht, mein zweiter wäre dieser, so mit dem Look habe ich hier und da manchmal meine Probleme. Jetzt in dieser speziellen Version hier zu Hause auf meinem heimischen Schirm. Basti, nimm uns mal mit rein.
Also das, was du meinst, ist Shutter under cranken.
Danke.
Also wenn sozusagen üblicherweise bei 24 Bildern die Sekunde ist dein Shutter doppelt so schnell. Das heißt also, der ist bei 1/48 und hier ist man deutlich runtergegangen. Also der wird wahrscheinlich bei 24 sogar noch weniger noch sein. Mhm. Und dadurch hast du diesen Wischeffekt. Das kennt ihr vielleicht auch noch von Fotos machen von früher, wenn die Fotos dann so schlierig sind oder die Lichter lange Fäden ziehen oder so, dann ist sozusagen der Shutter unter einem bestimmten Grad halt. Genau, das haben die hier gemacht. Meine Theorie ist, dass dieser Film, der darf jetzt nicht so viel kosten. Mhm. Und um Kosten zu limitieren, kannst du auch sagen, hey, wir können die Kamera so machen wie bei einem P.T. Anderson Film. Dann weißt du aber ganz genau, dass der Film definitiv nicht unter Summe XY kosten wird. Weil du weißt du ganz genau, da gehen einfach nur 3 Millionen nur dafür drauf, dass wir das Kameramaterial haben und dann nochmal weitere 3 Millionen, dass wir die ganze Zeit das Licht immer da haben. Mhm. Das heißt also, da ist schon ein riesengroßer Kostentreiber. Und da sagt sich der Jim Jarmusch, na Moment mal, wir haben hier eine geile Geschichte, wir haben hier einen geilen Starcast und wir haben hier einen Kameramann, der seinen Ursprung auch im Dokumentarstil hat, also im Dokumentarfilm hat. Der weiß, wie man mit einfachem Lichtbesteck eine Szene trotzdem ausleuchten kann, dass sie funktioniert, ohne dass sie jetzt überstilisiert sind. Ja. Und ich glaube, das ist genau das eben halt. Wir sind es eben halt gewöhnt, wir sind verwöhnt mit überstilisierten Bildern, die uns gefallen wollen. Aber hier hat Jarmusch gleich gesagt, ich will den Film erzählen. Ich will jetzt nicht 20 Takes brauchen, nur damit das Licht dann richtig ist an der Stelle, sondern hier soll der Humor sitzen, der Dialog muss sitzen, die Actors sollen das Wichtigste sozusagen da soll der Augenmerk drauf sein. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt eine steile These, aber ich habe andere Filme, wie gesagt, gesehen. To Live and Die in L.A., der ist ja komplett durchstilisiert, ja. Die wollten das da eben halt so haben. Das kann der bedienen. Und hier sieht das wirklich aus nach, lasst uns einfach diesen tollen Moment von dem Cast einfangen. Und das spüre ich halt auch. Und das musst du natürlich mit der Kamera ja auch mit hinbekommen. Genau, also das ist jetzt sozusagen mein Take zur Kamera, weswegen ich die mag. Der Look selber gefällt mir jetzt nicht so wirklich, muss ich sagen. Mhm. Also da sage ich selber, ich bin ein riesengroßer Fan von diesen stilisierten Looks. Mhm. Jetzt zuletzt, wie hieß er, Longlegs zum Beispiel, auch wenn mir der Film inhaltlich nicht gefallen hat, war das wirklich ein Augenschmaus. Das sah fantastisch aus. Aber da ist halt jede Szene brutal artifiziell geleuchtet.
Ja.
Und das hast du hier halt gar nicht. Und das meinte ich auch zu Anfang wirklich mit diesem naturalistischen Look.
Ja, ist ein anderer Ansatz, ne? Jungs, wie ist euch das bei euren, ich weiß nicht, wie ihr den Film geguckt habt, aber vielleicht, Basti, fängst du da auch mal an. Sah der bei dir so digital aus? Das liegt doch echt an meiner DVD hier, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe den auf dem Arthouse-Kanal habe ich mir den angeschaut. Mhm. Den kann man 7 Tage ja kostenlos testen. Mhm. Hint. Und die Qualität war super. Ja, okay. Wirklich Full HD sah ordentlich aus. Man hat gesehen, dass es auf Film gedreht ist und es kein Digital-Match.
Also 4K, ja, 4K sogar. Du meinst ja bei Amazon den Arthouse-Kanal wahrscheinlich. Ich würde sagen, der war sogar in 4K und sah richtig hübsch aus.
Ja, da gab es eine Neurestauration irgendwie vor ein paar Jahren, das hatte ich mitbekommen, ganz genau, dann wird die das gewesen sein. Ja, da habe ich halt noch diese alte Version und das sieht wirklich nicht gut aus, so Punkt. Diese DVD kann ich nicht empfehlen. Absolut, ist schrottig.
Ganz kurz, ich habe zumindest meine wichtigsten Punkte jetzt hier soweit durch. Habt ihr denn jetzt noch ein paar Punkte, worüber ihr jetzt noch sprechen möchten?
Nö.
Nö, ich glaube, ich bin soweit auch mit den wichtigsten Sachen durch. Nö.
Dann würde ich fast sagen, dann können wir ja eigentlich mal so ins Fazit reinsteigen. Wer möchte denn gerne anfangen? Frag mal halt mal so.
Fred, fang du doch mal an, du hast den Film mitgebracht.
Ich habe mitgebracht und ich mache das auch ganz kurz. Ich habe mich ja gefragt, warum ich den Film immer sofort mag und Filme wie Only Lovers Left Alive oder andere von Jim Jarmusch bei mir Anlaufschwierigkeiten haben, aber meistens dann irgendwann mal eine Zeit finde, wo ich dann so einen Film auch mag. Und ich glaube, Ghost Dog ist einfach nicht nur sonst wie ein Jim Jarmusch-Film, sondern ist ein bisschen geradliniger, hat eine griffigere Story, einen griffigeren Helden, ein griffigeres Setting. Es ist, der ist einfach viel leichter zugänglich, glaube ich, ist sehr dicht, ist relativ schnell sogar, glaube ich, erzählt für einen Jim Jarmusch-Film. Es passiert ziemlich viel und wahrscheinlich liegt es daran, es ist einfach ein super, teilweise durchgeknallter, für meine Augen gut aussehender, aber eben nicht überstilisierter Film, der mich einfach packt mit ganz vielen Details, die auch ganz viel ineinander greifen, wo Sachen wieder aufgegriffen werden. Und jetzt ist mir schon so aufgefallen, jetzt im Gespräch ja noch mehr Sachen, der also durchaus sehr durchdacht ist und trotzdem locker, fluffig und lustig und liebevoll und atmosphärisch rüberkommt. Große Empfehlung von mir und ja, was ist euer Fazit?
Ja, also erstmal vielen Dank, Fred, dass du den Film ausgesucht hast. Wie gesagt, ich hatte den ja schon mal gesehen und ich habe mich gefragt, warum ich mich jetzt nicht wirklich nochmal dran erinnern konnte. Ich muss den um die 2010er Jahre gesehen, 2009, 2010, irgendwas in der Drehe. Ich hatte wirklich kaum noch Erinnerung dran, außer, dass er mir gefallen hat. Das wusste ich noch. Und jetzt beim Sehen hat er mich, ich hatte keine Lust auf den Film. Das war wirklich so, es war so ein Tag, wo ich echt Schwierigkeiten hatte, mich zu motivieren, auch überhaupt was zu schauen. Und am wenigsten einen Arthouse-Film. Ich hätte mir wahrscheinlich irgendeine alte Gore-Klamotte oder sowas reingezogen, wo ich nicht nachdenken muss. Und der Film hat es aber geschafft, mich innerhalb von Minuten reinzuziehen, mich da schön an die Hand zu nehmen und mir eine Geschichte zu erzählen, die ich bereit war zu glauben, und dann war der Film schon wieder vorbei. Und der Film ist auch genauso geendet, wie man sich schon denken kann, wie der Film halt auch enden würde. Ja, aber wie so ein kleines Poesieheftchen, was man immer bei sich dabei hat, wo man ab und zu mal reinschnarchen kann und sozusagen so ein kleines Häppchen liest. Und so fühlte sich das an, so ein kleines Büchlein, so war das. Und ich war von den Figuren angetan, in Verbindung mit der Musik, wie die Geschichte wirklich aufgebaut ist, dass das wirklich character-driven war, also dass ich denen das auch glaube, das, was sie da tun, egal wie skurril das eigentlich alles wirkt. Und das ging alles so homogen ineinander über. Ich habe hin und wieder einen analytischen Blick drauf gehabt, nur um dann schnell wieder in den Film reingezogen zu werden, was ich finde, immer ein gutes Zeichen ist, wenn ich wenig Zeit zum Nachdenken habe, obwohl der Film ein gutes Pacing hat, dass man vielleicht die Gedanken schleifen lassen könnte. Und wenn, dann war es eigentlich nur bei den Zwischeneinblendungen, die wir auch schon gesprochen haben. Will also heißen, ich hatte sehr viel Spaß mit Ghost Dog, der mich wirklich echt toll überrascht hat und wirklich einen Platz in meinem Herzen hat, auf verschiedenen Ebenen und so ein paar Tore aufgestoßen hat. Und da sage ich, danke Fred, tolle Empfehlung. Und von meiner Seite aus auch an alle da draußen, die uns hören, von mir auch eine Empfehlung an euch.
So, Udo. Da brauche ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ghost Dog ist für mich, also ganz persönlich vor allem, ein Film, zu dem ich gerne komme, weil ich den Humor liebe. Das ist für mich ein humorvoller Film, an dem ich auch genau aus diesem Punkt vor allem Spaß habe. Und der dadurch sehr kurzweilig ist und der dadurch ganz viel zu entdecken hat, wo ich wirklich eine richtig gute Zeit mit haben kann. Und deshalb ja, ich würde auch sagen, es ist ein sehr leichter Einstieg, vielleicht sogar der leichteste Einstieg in das Schaffen von Jim Jarmusch, so dass man da irgendwie wirklich mal reingucken kann, auch wenn man irgendwie ansonsten so Tarantino-Kram cool findet oder sowas. Das ist so ein bisschen wie ein Tarantino-Light an vielen Stellen, dass man da mit skurrilen Charakteren und der Mucke und ne, manchmal so ein bisschen diesem szenischen Aufbau und so weiter, sich da wirklich einfach reinbegeben und durchschwimmen kann und eine sehr stringente Story hat, die auch wirklich zu einem Punkt führt und so auch einen ganz klaren Rahmen hat und so. Also dementsprechend in das Oeuvre dieses Mannes einzusteigen, dafür ist Ghost Dog definitiv eine sehr, sehr gute Wahl. Es wäre für mich persönlich aber, wenn ich mir einen Film aus dem Regal greife, von Jim Jarmusch, selten meine erste Wahl. Und das liegt eben zu einem guten Teil an diesem Look, der somit mein Hauptkritikpunkt für mich ganz persönlich und meinen ganz persönlichen Geschmack ist. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel einen Limits of Control daneben packe, der ein sehr ähnliches Thema bedient und ein sehr ähnliches Pacing hat, würde ich eigentlich zu fast jeder Zeit, außer ich habe wirklich ganz explizit Lust auf die Humornote, würde ich Limits of Control wählen, weil da diese Stilisierung der Bilder so massiv drin ist, weil das so ein ästhetischer Film ist, wo ich auch visuell so krass einsteigen kann und da eben ne, auch mein ganzes ästhetisches Empfinden sehr, sehr stark bedient wird. Das macht Ghost Dog nicht so krass, aber das will ich dem Film gar nicht so sehr vorwerfen, denn der hat seine ganz eigenen Stärken, gerade durch Charaktere und Sympathie und diese Schmunzelmomente und so weiter und so fort. Es ist einfach nur eine andere Art von Einstieg. Deshalb vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen da draußen, wenn ihr Bock auf mehr Humor habt, greift zu Ghost Dog. Wenn ihr Bock auf mehr Stilisierung habt und einfach so ein bisschen in sehr atmosphärische Bilder und Klänge eintauchen wollt, dann vielleicht Limits of Control oder Only Lovers Left Alive, wenn ihr so einen Einstieg braucht. Und ich meine, alle Leute, die da Jarmusch kennen, die werden sich ansonsten eh durchs ganze Övre ackern. Also, wenn ich das unterm Strich zusammenfassen kann, Ghost Dog ist ein sehr, sehr guter Film, der immer wieder Spaß macht, wo man immer wieder neue Sachen findet. Und ich bin jetzt auch sehr dankbar für diese neue Begegnung, weil ich glaube, ohne den Aufruf von dir, Fred, hätte das bestimmt noch mal 5 Jahre gebraucht, bis ich den wieder im Player gehabt hätte. Und
das wäre
Notiz an mich. Absolut. Und Notiz an mich selber, DVD wegschmeißen und mal eine neue Veröffentlichung bestellen.
Cool, da würde ich sagen, da haben wir es doch, oder?
Ja. Absolut. Absolut.
So sieht's aus.
Wer sucht da eigentlich überhaupt den nächsten Film aus? Basti, du bist doch dran mit dem nächsten großen Film, oder? Also für die große Runde.
Das ist tatsächlich korrekt und den bleibe ich tatsächlich auch noch bis zum nächsten Zweiergespräch auch noch schuldig.
Okay.
Denn ich habe einen riesengroßen Stapel und vielleicht ganz kurz, um euch ein bisschen mit reinzunehmen in meine Welt. Ich hatte mir ja schon einen Film ausgesucht, den ich mit anschleppen wollte. Und dann dachte ich mir, nachdem ich heute auch die Nachrichten gesehen habe, dachte ich mir so, also wenn wir jetzt die Orange jetzt die nächsten 4 Jahre lang uns angucken müssen, dann möchte ich mich schon ein bisschen ablenken und möchte sozusagen gerne auch über freudige Themen sprechen und deswegen bleibt euch sozusagen ein Film erspart. Der kommt irgendwann, aber auf jeden Fall jetzt nicht die nächsten Male. Deswegen muss ich sozusagen mich nochmal ins stille Kämmerlein zurückziehen und mit etwas Frischem, Lustigem ankommen. Aber Udo, du hast was fürs nächste Zweiergespräch rausgesucht.
Ja, das habe ich und da geht's auch auf jeden Fall rein in den Eskapismus. Ich nehme uns mal mit wieder in was ganz, ganz anderes, nämlich in sehr alte, launige und vor allem, wie ich finde, ästhetisch unglaublich berauschende Science-Fiction-Welten. Und das mit dem guten Leslie Nielsen in einer sehr jungen Rolle. Nur keine allzu blödelige Rolle, wie man ihn ansonsten kennt, und zwar mit Alarm im Weltall. Absoluter Klassiker, der trotzdem gerne unter dem Radar fliegt und das hat er nicht verdient. Wir müssen da was tun und ich bin sehr gespannt, Basti, was du zu dem so sagen wirst.
Ich kenne ihn tatsächlich überhaupt nicht, aber witzigerweise bin ich heute im Podcast des Vertrauens, nämlich bei Track am Dienstag, über jenen Film gestolpert, weil der in einer Voyager-Episode auch mit zitiert wird und mit eingebaut wird. Deswegen war ich jetzt gleich noch ein bisschen mehr gespannt. Der Film ist auch schon eingetroffen.
Sehr schön.
Und
und man kennt einen,
da freue ich mich schon aufs Gespräch.
Einen Protagonisten aus diesem Film kennt man aus ganz, ganz vielen Formaten, weil es da einen Roboter gibt. Und da dieser Film so einen Status hat, auch unter Filmschaffenden, ne, zu ganz vielen Zeiten, ist immer wieder aufgegriffen worden, wird dieser Roboter ganz oft irgendwo verwendet, taucht mal hinten im Hintergrund auf oder wird popkulturell verwurstet. Also ich zum Beispiel habe diesen Roboter ganz, ganz früh schon gesehen in einer Columbo-Folge, wo der auch auftaucht. Es ist echt skurril, aber da wird auch drüber zu reden sein. Ein popkulturelles Urgestein, kann man sagen.
Ich bin sehr gespannt.
Oh ja. Gut.
Wunderbar. Dann, ihr lieben Leute da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mhm. Vielen Dank für die vielen Blog-Kommentare, die wir erhalten haben und für die den regen Zuspruch. Der Podcast wächst und wächst. Das freut uns sehr und ja, bleibt uns weiterhin gewogen. Lasst uns gerne mal noch einen Kommentar da, gebt uns eine tolle Bewertung ab oder einfach nur eine Bewertung ab und wir freuen uns über eure lieben Briefe. In diesem Sinne, vielen Dank, lieber Fred, für das Gespräch und die Filmauswahl und vielen Dank, lieber Odo, auch für das Gespräch und den schönen Abend und den wünsche ich euch beiden auch.
Dito.
Dankeschön.
Adios. Na dann.